Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCon.
Herzlich willkommen. Ich bin Christian Bogenstock, Partner bei CTCon in Düsseldorf und Gastgeber von unserem Management-Podcast Zielführung starten. Ich freue mich, Sie in dieser Folge auf eine Orientierungsfahrt in die Telekommunikation mitzunehmen. Nach sehr erfolgreichen Jahren stehen die Unternehmen der Telekommunikation unter Ausbau- und Effizienzdruck. Was bedeutet das für den Konzern Deutsche Telekom? Welche Rolle spielt dabei die Finanzfunktion? Wie werden die Beiträge der Geschäfte und Länder zum Konzern zusammengeführt? Welche Steuerungsansätze haben sich bewährt? Welche Veränderungen in der Steuerung sind zu erwarten? Im Gespräch dazu sind Georg Strategakis und Axel Neumann-Gießen. Georg ist Vice President Group Financial Controlling im Konzern Deutsche Telekom. Dort ist er in unterschiedlichen Funktionen seit 20 Jahren in Finanz und Controlling tätig. Er ist für uns ein geschätzter Gesprächspartner in Projektthemen und im regelmäßigen Expertenaustausch im Center for Controlling and Management am Institut für Management und Controlling der WHU. Axel Neumann-Gießen ist Partner bei CTCon in Bonn. Seit 1998 berät er wichtige Konzern- und Mittelstandsunternehmen aus Energie, Chemie, Logistik und Telekommunikation zuvorderst in seinen Spezialgebieten Unternehmenssteuerung und Performance Management.
Georg, ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank, dass du für die Deutsche Telekom, echter Global Player im Controlling, für das Gespräch zur Verfügung stehst.
Gerne.
Ich freue mich sehr und bin ganz gespannt, was du berichtest aus deiner Perspektive des Konzerns. Ja, wenn man auf die Telekom schaut, ihr seid ein, ich sagte es eben, echter Global Player, habt einen riesen Weg gemacht die letzten 20, 30 Jahre. Was sind so die Themen, die euch als Unternehmen jetzt mal, bevor wir in die Controlling-Themen absteigen, als Konzern gerade bewegen, was sind so die Dinge, die euch da treiben?
Jo, es ist sicherlich unser Footprint, der ein Stück weit die Themen, die für uns jetzt spannend sind, determiniert. Wie du gerade gesagt hast, sind wir vermutlich der einzige Telekommunikationsplayer, der diesseits und jenseits des Atlantiks, zumindest wenn wir auf Nordamerika schauen, vertreten sind. Demzufolge ein relativ großer Footprint, der auch unterschiedliche Herausforderungen stellt. Wenn wir jetzt auf das europäische Geschäft schauen, sicherlich ist das Thema Glasfaserausbau, sowohl in Deutschland, das Recht in Deutschland, aber auch in den anderen europäischen Ländern, in denen wir vertreten sind, das wichtige Thema. Wie können wir schaffen, unseren Footprint im Glasfasergeschäft genauso weit zu treiben, wie das in der Vergangenheit mit dem Kupfergeschäft gewesen ist, während parallel natürlich im Mobilfunk jetzt der neueste Standard flächendeckend ausgerollt wird, Stichwort 5G. Auf der anderen Seite, wenn wir uns in die USA anschauen, da ist die Situation etwas anderes, da ein relativ großes Land, wo wir gehören ja mit der T-Mobile US zu einem der drei größten, wichtigsten Mobilfunkplayern, derjenige mit auch der größten flächendeckenden Coverage von 5G in den USA. Aber gleichzeitig sehen wir auch in den USA erste Bewegungen in Richtung Konvergenz, also gleichzeitigen Angebotes von Festnetz und Mobilfunk. Und da wird sicherlich auch die Frage in der Zukunft sein, wollen wir dies ausschließlich über ein Mobilfunknetz, sprich Fixed Wireless Access, oder möchte er mit dem Mobile US auch in dem Ausbau von oder im Angebot von Glasfasertechnologien eine gewisse Rolle spielen. Insofern, das ist das strategische Themengebiet, was natürlich einen gewissen Abstrahleffekt hat aufs Controlling und darüber hinaus Themen, die wir vermutlich im Laufe des Gesprächs so streifen werden, wie ESG, Digitalisierung, aber auch generell moderne Trends in Richtung Steuerung, ne, die auch das vom Controlling auch nicht Halt machen.
Ja, spannend. Und ich meine, du hast den Weg skizziert. Wenn man jetzt mal guckt, die letzten 20 Jahre, so ein Konzerncontrolling, früher sehr stark sicherlich Deutschland geprägt auch und klar, die europäischen Länder kamen dazu, USA, ein Stück weit eine Sonderrolle. Und jetzt von heute betrachtend, was hat sich so für ein Konzerncontrolling bei der Telekom verändert? Was sind so die wesentlichen Dinge, wo ihr anders agiert und draufschaut über die Zeit aus deiner Sicht?
Es hat sich viel verändert. Interessanterweise, wenn wir eine Anekdote erzählen wollen, sicherlich hat sich viel optisch wie auch im tatsächlichen Doing getan. Fangen wir mit den optischen Dingen an, um mal ein bisschen auch aus dem Nähkästchen zu plaudern. Group Controlling ist in der Vergangenheit eine sehr, sehr große Organisation mit 100 Mitarbeitern gewesen. Und ich erinnere mich, als ich hier angefangen habe, hat man noch Anzüge mit einem Dreiteiler getragen und idealerweise mit Krawatte. Kein Mensch möchte wissen, wie ich heute im Büro hier sitze, aber jedenfalls trage ich keinen Anzug, keine Krawatte. Gleichzeitig ist es ja so, dass das Controlling noch ein gutes Stück kleiner geworden ist und die Interaktion mit den Segmenten, das ist ja unsere Bezeichnung für die operativen Bereich im Konzern. Wir haben ja 5 Segmente, 3, die sich mehr oder weniger nur dem Telco-ICT-Geschäft zuschreiben. Deutschland, Europa ohne das deutsche Geschäft und dann die USA und dann daneben die Systems plus dann die Bereiche GHS, also sprich Group Headquarters and Services und Technology and Innovation. Unsere Interaktion mit den Segmenten ist, wie gesagt, eine ganz andere geworden. Wir verstehen uns als Businesspartner, als Enabler, als jemand, der quasi versucht, den Segmenten behilflich zu sein, um ihren Auftrag und ihre strategischen Ziele zu ermöglichen, während wir, als ich zumindest bei Controlling angefangen habe und zwischendurch auch an 2 anderen Stationen gemacht habe, da war es mehr eine herausfordernde Rolle, also mehr eine etwas, es ist sicherlich ein etwas anderes Miteinander gewesen. Wie gesagt, in der Zwischenzeit hat sich das Controlling stark verdichtet. Die Aufgaben haben sich zumindest in manchen Ecken verändert. Manches wiederum hat sich überhaupt nicht geändert. Das Financial Controlling, in dem ich unterwegs bin, also sprich, wir orchestrieren wir Prozesse und so weiter. Also die Aufgaben sind nach wie vor da. Sie haben aber natürlich ein ganz anderes Couleur. Möglicherweise kommen wir auch später darüber zu sprechen, wie wir Planung und Forecast als das 2 wesentliche Unternehmenssteuerungsprozesse im Laufe der letzten 10, 15 Jahre massiv verändert haben und dies auch maßgeblich zu der Veränderung der Kultur und auch eines Miteinanders mit den zwischen Controlling in der Zentrale und den Segmenten auch beigetragen hat.
Ja, spannend. Ja, und du hast beschrieben die Unterschiedlichkeiten auch der Segmente, nicht nur, dass ihr verschiedene habt, sondern ich sag mal Europa mit ganz vielen Natcos, selber eigentlich eine kleine Holding, die Europa-Organisation,
korrekt.
Dann den, ich sag mal ein bisschen despektierlich, den Monolith Deutschland, also als große Einheit USA, ein bisschen an der längeren Leine mit einem ganz eigenen Markt, aber eben doch mittlerweile sehr hoher Nähe auch zum Konzern. Ohne T-Systems nicht zu vergessen, stark eben Digitalisierung, IT-getriebenes Geschäft. Ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wie kriegt ihr so mal diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle als Businesspartner zusammen? Man muss doch dann immer auch sehr klar die verschiedenen Geschäfte verstehen, die Treiber verstehen. Wie kriegt ihr sozusagen da den Blick für den Vorstand als Konzerncontrolling übereinander, vielleicht auch abseits der reinen Zahlen, das ist ja das eine, Umsätze zu addieren, sondern auch ein Stück weit das Business Rational dort zu erzeugen.
Korrekt. Ich meine, die Geschäfte sind unterschiedlich und doch in manchen Stellen doch sehr ähnlich. Also am langen Ende die 3 Segmente, die wir nur der Geografie nach unterscheiden, aber ja faktisch alle im Telco-Geschäft unterwegs sind. Sie mögen zwar in leicht unterschiedlichen Märkten agieren, aber am langen Ende geht es häufig um relativ ähnliche Fragestellungen, die sich möglicherweise nur in der zeitlichen Abfolge ein Stück weit voneinander unterscheiden. Also in den europäischen NatCo sind wir zum Beispiel beim Thema Glasfaserausbau in einer oder anderen NatCo ein Stückchen weiter als in Deutschland oder andersrum. Selbiges gilt für den Mobilfunk. Wir haben zum Beispiel gesagt, in den USA sind wir sehr, 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 sehr lange mobile-only unterwegs gewesen, oder wenn auch bis dato. Jetzt gibt es erste Überlegungen, Diskussionen, inwiefern man, und man sieht es auch bei den anderen, auch Konkurrenten in den USA, inwiefern es erste Engagements in Richtung Glasfaserausbau mit Hilfe von eigenen Gesellschaften oder Joint Ventures geht. Die Fragestellungen sind da ähnlich. Sicherlich ist das in Controlling dann, wozu hat das geführt, dass wir ein relativ konzentriertes sogenanntes Performance Controlling haben, also einen Bereich, der sich genau in diese Rolle des Sparingspartner der Segmente bewegt, wobei wir eben auch den Amerikanern dort eine besondere Stellung zukommen lassen. Ergo, es gibt einen Performance-Controlling-Bereich, der sich im Grunde genommen als Sparingspartner mit allen Segmenten beschäftigt, mit Ausnahme der T-Mobile US. Und da gibt es einen separaten Bereich innerhalb von Controlling, der ausschließlich als sozusagen Counterpart der Amerikaner dient und in den Dialog auch mit den Amerikanern geht. Insofern, klar, zwischen den Segmenten Deutschland und Europa, wie gesagt, Fragestellungen sind teilweise ähnlich. Auch die 2 Segmente können so oder so jetzt losgelöst von, wie wir im Controlling damit umgehen, noch viel voneinander lernen. Wie gesagt, am langen Ende geht es um ähnliche Angebote mittlerweile. Und man sieht es ja auch, an einigen Stellen versuchen wir auch mehr Synergien zu heben. Stichwort TV-Plattform-Angebote. Kann der eine vom anderen lernen? Kann man auch teilweise, also im Zweifel sogar auf eine Plattform setzen? Selbiges gilt auch für die Nutzung von diversen Mobilfunkkomponenten etc. Insofern auch auf der Controlling-Seite versuchen wir, diese Synergien zu heben. Also ein Performance-Controlling-Bereich, der sich mit den Segmenten Deutschland und Europa beschäftigt, aber auch mit den Systems und ehrlich gesagt sogar auch mit den Headquarters. Die Systems letzten Endes hat dort auch gewisse Schnittstellen, insbesondere mit dem Segment Deutschland. Teilweise geht es um das Angebot von vergleichbaren Dienstleistungen, sprich ICT-Dienstleistungen, nur dass die das System sich an mittleren und großen Kunden wendet, während das Segment Deutschland mit dem eigenen Geschäftskundenbereich sehr an kleineren Kunden fokussiert. Aber in der Tat ist es ja auch so, dass wir in den letzten Jahren auch diesen Bereich Performance Controlling versucht haben, sehr stark zu konzentrieren. Es gibt eine gute, schlagfähige, aber kleine Mannschaft, die sich, wie gesagt, parallel mit den Segmenten beschäftigt. Sicherlich innerhalb dieses Teams gibt es Spezialisten für die einzelnen Segmente. Das auf der einen Seite. Gleichzeitig in dem Team gibt es auch Spezialisten für die einzelnen Funktionen, wenn es Richtung Investitionscontrolling zum Beispiel geht. Das ist der eine wesentliche Punkt bei uns. Und der andere Punkt ist sicherlich das Thema HR-Controlling. Also diese zwei Funktionen auch prioritär bei uns im Controlling behandelt, weil sie auch eine ganz besondere Bedeutung sicherlich für die Deutsche Telekom haben. Wir sind sehr, also wir haben ein relativ großes Investitionsvolumen Jahr für Jahr. Und auf der anderen Seite, ob dieses Erbens der ehemaligen Behörde und des ständigen Personalwandels, in dem sich dieses Unternehmen seit Minimum jetzt 20 Jahren befindet, ist das Thema HR und HR-Controlling immer noch eins von besonderer Bedeutung.
Wir haben gesprochen über das Thema Performance-Controlling und selbst bis im Bereich Financial-Controlling, also wir sprechen gleich nochmal über Planung, Forecast, also die Prozesse, die du sehr stark auch dann zusammenführst. Aber nochmal ganz kurz das Aufgreifen, fand ich sehr spannend zum Thema Performance-Controlling, auch aus dem Konzerncontrolling heraus in die Bereiche. Das heißt, die Bereiche dort gucken eben nicht nur auf Financials, wenn sie ins Sparring gehen mit den Divisionen, mit den Segmenten, sondern Sie haben auch, ich sag mal, operative KPIs, ein Stück weit Treiber, Ausbaufortschritte und ähnliche Dinge. Das sind schon Themen, die da im Dialog haben.
Korrekt.
Sie geben sich nicht nur zufrieden mit so einer P&L, sondern es geht da auch deutlich tiefer und die Geschäftsnähe, die Eindringtiefe in Anführungsstrichen in die Steuerung, die ist schon auch operativer, als sie vielleicht mal früher war, wenn ich das eingangs richtig verstanden habe.
Korrekt. Wir versuchen und es ist das richtige Stichwort, in einem ständigen Dialog zu sein mit den Segmenten. Das gibt es einmal in einer sauberen und geregelten Art und Weise, nämlich einmal im Monat, beziehungsweise eigentlich zweimal im Monat haben wir ein sogenanntes Flash-Gespräch zwischen Performance Controlling und dem jeweiligen Segment. Dazu kommen noch ein, zwei Kollegen dabei aus meinem Team, aus dem Financial Controlling, da wir ja daraus auch Informationen ausspeisen, die wir benutzen, um die aktuelle Monatsentwicklung auch für den Vorstand zu kommentieren. Also es gibt jeden Monat ein Flash-Gespräch, wo wir, wie du gerade erwähnt hast, nicht nur durch Financials durchgehen, sondern auch durch Non-Financial, sprich operative Werttreiber, die wir verstehen wollen. Denn letzten Endes nur über die Commercials, sprich über diese Non-Financials, Non-Financial KPIs, können wir überhaupt nachvollziehen, wie sich letzten Endes die Financials entwickeln. Die Financials sind immer ein Ergebnis einer Menge mal Preislogik und es ist deutlich interessanter zu sehen, was tatsächlich im Geschäft passiert. In Bezug auf die Eindringtiefe ist es ja nicht so, dass wir bis auf die, sagen wir salopp formuliert, auf die unterste Grasnarbe gehen, sondern wir versuchen, denn das ist ja Aufgabe ja wiederum der Segmente per se. Wir suchen uns nur eine gewisse Eindringtiefe beziehungsweise ein gewisses Granularitätsniveau, bei dem wir sagen, damit können wir relativ gut die Entwicklung in dem jeweiligen Segment operativ verstehen und ein Stück weit challengen. Und dann auch gewisse Impulse geben, beziehungsweise als vernünftige Sparingspartner gelten, die uns auch später helfen werden, wenn wir mit Blick auf die kurze Sicht, sprich was passiert bis zum Jahresende, eine Forecast-Sicht oder auch mit Sicht auf mittlere Frist, sprich eine Mittelfristplanung, damit wir auch entsprechend ja mitreden können. Diese Flash-Gespräche finden meistens am Anfang des Monats, rückblickend für den vorangegangenen Monat auf Basis von vorläufigen Financials. Und daraus, aus diesem Gespräch, entwickeln wir die Idee über gewisse Deep-Dive-Themen, die wir uns für diesen spezifischen Monat auch anschauen möchten. Und das holen wir dann ungefähr 3 Wochen später nach, wenn auch die finalen Financials vorliegen. Da machen wir also eine zweite Runde, das, was wir auch als Extended Flash dann nennen, immer noch mit denselben Teilnehmenden. Auf der anderen Seite, aus der Seite des Segments, die Controller des jeweiligen Segments und auf unserer Seite die Performance-Controller plus, wie gesagt, ein, zwei Personen dann aus meinem Team. Plus noch, und das ist möglicherweise nicht in jedem Unternehmen gleich, wir geben jeder Person aus dem Führungskreis von unserem CFO die Möglichkeit, an diesen Terminen teilzunehmen. Sprich, wenn der Leiter Treasury, der Leiter der Steuerabteilung gerade ein gewisses Interesse hat, er ist jederzeit herzlich willkommen teilzunehmen. Man, der Kreis ist,
oh, das ist spannend.
Das Days End. Also wir versuchen somit ein gewisse Knowledge auch zu sozialisieren. Wir werden auch sehen, das passiert auch tatsächlich im Zuge des Digitalisierungsprozesses. Aber für einen gewissen Kreis, und wie gesagt, der ist relativ eng definiert, die Führungsmannschaft von unserem CFO besteht ja letzten Endes aus den CFOs der einzelnen Segmente plus noch gewissen zentrale Funktionen wie Tax, Controlling, Treasury, Einkauf. Aber da versuchen wir auch die Möglichkeit zu geben, dass man in der Tat up-to-date mit den Entwicklungen in dem jeweiligen Segment bringt. Und das Ganze mündet dann in einer auch monatlichen Auseinandersetzung des Vorstands mit den Actuals, die jetzt nicht in Form eines, sozusagen, relativ schnöden Berichts passiert, was in der Tat ungefähr dem Stand entspricht, als ich vor 20 Jahren beim Controlling begonnen habe, nach 16 Jahren, wo es einen relativ umfangreichen Bericht von 200 Seiten gab, der einfach gedruckt, gebunden wurde und jedem Vorstand zugestellt wurde, sondern in der Tat in Form einer sehr kurzen, knackigen Präsentation, wo wir durch die wesentlichen, also wo wir zwar Einblick auf Financials und operativen Kennzahlen geben, aber gleichzeitig auf die wesentlichen Knackpunkte hinweisen, damit auch der Vorstand und nicht nur der jeweils für ein gewisses Segment verantwortliche Vorstand dann up-to-date ist, wie es mit der Entwicklung im Konzern steht.
Hat sich durch die Knackigkeit und Blick auf Financials Operations mal die Qualität des Dialogs mit den Vorständen verändert? Also im Vergleich zu dem 200 Seiten Papier von früher?
Klar. Also für meine Begriffe definitiv, weil die Zeit von damals, da hat es faktisch auch keinen richtigen Dialog gegeben. Man hat ja im Grunde genommen ein relativ umfangreiches Werk nur zugeleitet und der Vorstand hat es, wie es damals so schön geheißen hat, auch zur Kenntnis genommen. Nur das ist was anderes, wenn ich etwas zur Kenntnis nehme oder und mich dann nur wahlweise mit Themen auseinandersetze, die mich interessieren, während wenn man sich in der Tat auf die Fahne schreibt, muss ich Monat für Monat mit den tatsächlichen Ist-Ergebnissen auseinandersetzen und noch natürlich sich einen Sparingspartner sucht. Und das ist eine Rolle, die wir natürlicherweise spielen. Ich glaube, das ist auch eine Rolle, die traditionell dann zu Group Controlling unter anderem gehört. Mhm. Insofern, ja, das ist ein ganz anderer Dialog, der auch hilft, den Finger auf die Wunde zu legen, aber zumindest die Punkte herauszuschälen, auf die es dann sich lohnt, dann auch in den kommenden Monaten zu fokussieren. Und diese Monatauseinandersetzung, die nennen wir dann Group Performance Review, mit dem wir dann quasi in den Vorstand gehen, ist ein Element der davon und dient dann auch dazu, Themen zu definieren, die dann der Vorstand in einem Gespräch dann mit dem jeweiligen Segment, dem sogenannten Business Review, der ja 3 bis 4 Mal im Jahr stattfindet, dann zu definieren. Also das ist auch eine Art Agenda-Setting, wenn man ja so will. Insofern ganz andere Auseinandersetzung mit zwischen Business und Vorstand.
An welcher Stelle kommt der Forecast dann rein? Ist er bei diesen Business Reviews alle 3 Monate Teil der Befassung neben den Actuals? Oder wann kommt der Forecast zu tragen?
Der Forecast, wie auch ehrlich gesagt die Mittelfristplanung, sind natürlich Quellen neben den Actuals für diese Business Review beziehungsweise für den Group Performance Review, weil sie ja letzten Endes die Orientierungspunkte, die auch ein Stück weit die Diskussion dann ermöglichen. In dem Group Performance Review, jetzt schaue ich mal ein bisschen auf unser Produkt, ist es ja so, dass wir im Grunde immer in 2 Dimensionen vergleichen, also es ist immer Ist versus Vorjahres Ist. Das ist ja ganz wichtig, denn letzten Endes, das ist ja auch die primäre Sicht des Kapitalmarktes auf uns, wobei wir da mittlerweile eine sehr, sehr, sehr ausgefeilte Sicht auf die Dinge haben. Denn dadurch, dass wir sehr international tätig sind, wäre es, glaube ich, sehr kurzsichtig, wenn ich nur einfach Ist versus Prior Year Reported vergleichen würde. Also haben wir mittlerweile, und das ist auch eine Arbeit, die wir hier bei Controlling über die letzten 10 Jahre investiert haben, in Tooling, in Intelligenz, in Knowledge der Leute auch investiert haben, um eine saubere, organische Sicht immer zu einem jeweiligen Vergleichsanlass zu haben. Also wir geben dem Vorstand die Möglichkeit, sich die reine operative Performance des Segments, des jeweiligen Segments und des Konzerns in Summe in Form einer organischen Sicht zu betrachten, also Actuals versus Prior Year organisch. Und wir vergleichen diese Actuals gegen den aktuellen Forecast. Fairerweise machen wir 2 Full-Year-Forecasts in jedem Jahr. Einen immer zum Anfang des Jahres, sprich an einen sogenannten Forecast Null, wo wir einfach reflektieren, inwiefern sich am Anfang des Jahres etwas geändert hat zu dem, was wir wenige Monate davor als Budget beschlossen haben für das laufende Jahr. Und dann gibt es einen zweiten Haltepunkt gegen Mitte des Jahres. Aktuell ist es der Forecast 4 plus 8, also sprich nach 4 Monaten Actuals, wo wir die restlichen 8 Monate des Jahres prognostizieren. In der Vergangenheit ist es auch ein 5 plus 7. Hängt ein Stück weit von sehr trivialen Sachverhalten wie, was sind Ferien, wann sind Menschen verfügbar? Also teilweise. Aber die Absicht ist die, dass das immer so gegen Mitte des Jahres ist. Es ist schon mal auch ein 6 plus 6 gewesen. Und diese zweite Forecast dient auch später als Absprungpunkt für die Mittelfristplanung. Aber das ist needless to say. Mhm. Und natürlich sind diese Forecasts, oder der jeweilig geltende Forecast vielmehr eine gewisse Orientierung für den Vergleich der Actuals. Später im Laufe des Jahres geht das dann Richtung Jahresendsteuerung, sprich ab dem September schauen wir zwar immer noch aufs Jahresende, aber dann nicht in Form eines Full-Blown-Forecasts, in ein Bottom-Up von den Segmenten ermittelt wird, sondern über sämtliche KPIs oder sämtliche relevanten KPIs, sondern wir suchen uns ein kleineres Subset von 30, 40 KPIs, die wir von den Segmenten forecasten lassen, im Sinne der Jahresendsteuerung, um den Prozess auch möglichst schlank zu halten. Das ist sowieso auch ein Stichwort, oder vielmehr ein Leitmotiv, das uns über die letzten Jahre getragen hat. Wie können wir Forecast, aber auch Planung vom Aufwand her so gering wie möglich für die Segmente halten, indem wir uns nur auf die Inhalte fokussieren, die wirklich fürs Geschäft wichtig sind und auch für uns wiederum im Urteil des Geschäfts.
Planung ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt über, sag mal, die jährliche Steuerung, auch Jahresendsteuerung in Verbindung mit dem Forecast gesprochen. Planung, Mittelfristplanung, Budgetplanung. Da weiß ich, habt ihr bei der Telekom über viele Jahre das Stichwort Campus geprägt als eines der Unternehmen, die da besonders aktiv waren und habt eure eigenen Formate gefunden, aber diese auch über die Zeit immer wieder verändert. Vielleicht da mal ein Blick, wie ist das Thema Planung bei euch entstanden? Welche Rolle hat der Campus gespielt und welche wesentlichen Veränderungsfaktoren und sagen wir, Erfolgsfaktoren auch dazu habt ihr beobachtet? Und wie macht ihr es heute?
Das ist in der Tat eine sehr lange Reise, bei der in der Tat sich der Planungsprozess sich deutlich verändert hat im Vergleich zur Vergangenheit. Begonnen hat das Ganze, und das mag vielleicht sogar sehr lange klingen, von etwa 10 Jahren. Wir kamen aus einer Situation, wo wir einen sehr klassischen Planungsprozess erlebt haben, so wie jeder von uns ihn vermutlich an der Uni gelernt hat. Klassisches Gegenstromverfahren, sprich, erst hat die Zentrale sogar relativ ausführlich eine eigene Sicht auf die Segmente und die darunter liegenden Einheiten entwickelt. Das ist auch ein Grund zum Beispiel, warum ein Group Controlling zum damaligen Zeitpunkt nicht gefühlt, sondern nahezu in echt doppelt so groß gewesen ist als heute. Es gab Menschen, die quasi mehr oder weniger wettreiberbasiert versucht haben, Segmente zu planen und somit dazu eine Art Top-Down-Sicht zu kommen. Dann gab es eine Bottom-Up-Sicht der Segmente, die ja, wenn nicht überraschend, sich fundamental von der Top-Down-Sicht unterschieden hat bzw. abgewichen ist. Und wir dann in einem sogenannten Alignment-Modus uns dann später befunden haben, der aber mehr so das Gefühl einer Verhandlung hatte. Und das Ganze dann immer zu suboptimalen Ergebnissen geführt hat, weil dann am langen Ende, wenn dann nicht die gewünschte, aus Sicht des Vorstands gewünschte Ambition erreicht war, es dann wieder zu On-Top-Targets geführt hat, die ja wiederum eine schwierige Akzeptanz in der Organisation gehabt haben und das dann wiederum dann letzten Endes im darauffolgenden Jahr zu suboptimalen Ergebnissen geführt hat. Das war das Wesen des Planungszeitraums bis dorthin. Dazu kamen Probleme wie eine sehr komplizierte Organisation, die damals nach Segmenten, aber auch gleichzeitig nach Funktionen ausgerichtet hat, also eine Matrix-Organisation, wo man sich die Frage stellen muss, wer hat hier Vorfahrt? Ein sehr kompliziertes Transferpricing-Geflecht, auch für größere Konzerne sicherlich von einer gewissen Bedeutung. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir ein Transferpricing-Volumen, damit man so ein Gefühl bekommt, von 10 Milliarden Euro. Also ich glaube, manches andere Unternehmen hat das nicht mehr als Umsatz. Also
insofern würde sich freuen noch über den Umsatz, ja.
Genau, eine signifikante Größe. Dazu ein sehr stark geprägtes Silo-Denken, jeder also in seinem Segment. Darüber hinaus eine komplizierte IT-Landschaft für die Planung, ein sehr kompliziertes Datenmodell, das vor allem noch in jedem Segment auch sehr unterschiedlich geprägt gewesen ist. so dass wir gesagt haben, wir brauchen hier eine radikale Veränderung. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Und das war die Geburtsstunde, wenn man ja so will, dieses Campus-Ansatzes. Wir gesagt haben, wir versuchen erstmal dieses Gegenstromverfahren abzuschaffen, diese Top-Down versus Bottom-Up-Sicht, weil das relativ wenig bringt. Es war relativ schnell klar, dass die Zentrale ja nie und nimmer eine bessere Meinung über die operative Entwicklung von einzelnen Segmenten haben kann, als die Segmente per se. Also das Einzige, was wir dann gemacht haben, und das machen wir übrigens bis heute, ist, zentralseitig nur eine Ambition zu formulieren, die rein abgeleitet ist aus, was ist unsere Ambition bis zum letzten Jahr gewesen? Also ich komme aus der letztjährigen Mittelfristplanung und sage, das ist die Ambition, was hat sich im Vergleich zu diesen Ambitionen verändert? Das ist eine Dimension. Und die zweite Dimension ist natürlich, was ist eine Kapitalmarkterwartung und wie spiegelt sie sich auch in den Ambitionen, die wir bis dato gehabt haben, und hat sich seitdem was verändert und was darf sozusagen einen Einzug erhalten? Also ein relativ schlankes Set, wo wir versuchen, auf Leitplanken zu setzen. Und dann geben wir in der Tat der Segmenten die Möglichkeit, sich selbst eine Art Top-Down sich zu bilden. Ich sage bewusst Top-Down, weil, nun ja, natürlich ist es einfacher, wenn jedes Segment versucht, alles Bottom-Up zu ermitteln. Nur allerdings, das hat man schon damals festgestellt, dann geht es mehr oder weniger ab Kostenstelle-Ebene los. Es war immer die Frage in dem Raum, und das würde ich nach wie vor stellen, inwiefern das zu besseren Erkenntnissen führt. Hat über den Lauf der Zeit auch tatsächlich dazu geführt, dass alle Segmente sich ein Stück weit von dieser Vorgehensweise gelöst haben und versucht, eher top-down ein gewisses Commitment für sich zu entwickeln, eine Ambition für sich zu entwickeln. Und dann haben wir gesagt, nun ja, dann nehmen wir ja diese Sicht, spiegeln sie gegen diese Guardrails und sehen, wie groß die Differenz ist. Und diese Differenz versuchen wir dann in diesem Campus-Format zu lösen. Dieses Campus-Format begann als eine zweiwöchige Veranstaltung, wo wir am Anfang versucht haben zu sehen, wie groß ist eben dieses Gap. Im Wesentlichen erstmal gespiegelt an den KPIs, die wir im Kapitalmarkt auch guiden. Für diejenigen von uns, die nicht wissen, was wir genau kurzfristig guiden, wir geben eine explizite quantitative Guidance für EBITDA after Leases. Heutzutage, wir sind von Leasing relativ stark betroffen, dann Cashflow after Leases, und mittlerweile geben wir auch eine EPS-Guidance. Darüber hinaus gibt es eine qualitative Umsatz-Guidance. Also ging es darum, wie groß ist das Gap bei EBITDA und Free Cashflow, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und dann war die Frage, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um diese Lücke zu schließen, und zwar einmal in jedem operativen Segment per se, also was gibt es an Möglichkeiten, die dann teilweise auch mit zusätzlichen Investitionen verbunden sind, Klammer auf Klammer zu. Und wenn wir dies einmal gemacht haben und sagen wir so eine relativ optimierte Sicht der Segmente haben, gibt es darüber hinaus Trade-offs, die zwischen den Segmenten gemacht werden können, aber die auch zu weiteren Maßnahmen führen können. Und deswegen war es ja wichtig, dass Segmentvertreter und auch Vertreter der Zentrale sich alle in einem gemeinsamen Ort treffen, damit sie sich dann permanent austauschen können. Wir haben deswegen auch viel in Logistik investiert, im Sinne von in der Tat ein Gebäude genommen, das wir heutzutage oder auch damals auch ehrlich gesagt für Trainingszwecke genutzt haben, wie wir es abgesperrt haben, wo wir für Leib und Wohl gesorgt haben, damit Menschen sich rundum wohlfühlen, aber dann wiederum diesen Raum nicht verlassen können, also zumindest während der Arbeitszeit. Und dann aber sich voll und ganz diese Sache für 2 Wochen widmen können. Dieses Konzept hat tatsächlich auch zum Erfolg geführt. Also damit man ein Gefühl bekommt, am Anfang war das Gap zwischen Guardrails und Sicht der Segmente nahezu im Milliardenbereich. Betrachte ich das im Kontinuum, die Entwicklung der Jahre, irgendwann war das Gap so im Bereich von 100 Millionen. Was für ein Unternehmen, das mit heutzutage machen wir über 100 Milliarden Umsatz und ungefähr 40 Milliarden EBITDA. Das ist eine, also dann vernachlässigbare Größenordnung. Und zum Schluss, also in den letzten 2-3 Jahren ist es sogar so gewesen, dass es eigentlich ein sehr geringes Gap gibt. Das ist, wo wir dann den Campus nutzen, mehr um Verständnis zu generieren, welche strategischen Maßnahmen wir perspektivisch eingehen wollen, als dass wir tatsächlich neue Maßnahmen generieren, die zum Ergebnis beitragen. Der Campus hat sich aber auch dahingehend entwickelt, dass wir nach 2-3 Jahren, wo es in der Tat eine 2-wöchige Veranstaltung war, es dann auf 1 Woche zurückgegangen ist und wir außerhalb dieser Woche einzelne Meetings des Vorstands mit einem jeweiligen Segment, meistens ein Tagesworkshop, genutzt haben, damit der Vorstand erstmal ein gutes Verständnis entwickelt, was die in der Planung des jeweiligen operativen Segmentes sich widerspiegelt, dann in den Campus reingehen, sogenannte SBU-Workshops, wie wir sie nennen. Und das ist ein Modus, den wir bis vorletztes Jahr auch gefahren sind, auch während der Pandemiezeit, auch wenn es in der Pandemiezeit eher im Hybriden gelaufen ist. Auch eine weitere Herausforderung, wenn man sehr stark auf ein Format fokussiert, was auf physische Präsenz setzt und dann plötzlich die Pandemie da ist, da mussten wir auch weitere innovative Wege gehen. Und in dem letzten Jahr ist es so, dass wir erstmalig versucht haben, ohne einen Campus auszukommen. Sprich, es gab die Formulierung der Leitplanken und dann gab es die SBU-Workshops. Und die Idee war, hoffentlich haben wir von vornherein eine Ambition formuliert, die sich mit der Ambition der Segmente deckt. Und das ist tatsächlich der Fall gewesen. Fairerweise hat es immer eine gewisse Reserve gegeben von Tagen, die wir wirklich hätten an den Campus wieder ummünzen können. Aber das war nicht vonnöten. Das ist was konzeptionell im Campus passiert ist. Gleichzeitig, weil ich noch ein paar andere Probleme angesprochen habe, es ist ein sehr großes und wichtiges kulturelles Thema gewesen. Es war von vornherein klar, dass was auch wir versucht haben, mit dem Vorstand zu adressieren, wichtig ist eine Open Book Policy. Gleichzeitig eine Kultur, wo die Menschen, die dann auf dem Campus sind, tatsächlich gleichberechtigt behandelt werden, unabhängig davon, ob sie im Vorstand sitzen, an der N-1-Ebene oder an der N-4-Ebene oder N-2 wie ich, also dass man sich gleichberechtigt behandelt und gleichzeitig ermächtigt ist zu verhandeln, sofern das der Fall ist. Gleichzeitig sind wir auch einige konzeptionelle Themen, die so in meinem Bereich fallen, auch angegangen, wie das Thema Datenmodell. Wir haben uns das gesamte Datenmodell angeschaut und es war am Anfang relativ painful, glaube ich, für die Leute. Er versucht radikal zu entschlacken, indem wir jede einzelne Position, sei es in den Financial Statements oder jede einzelne Position der Non-Financials durchgegangen sind und für jede Position ja faktisch einen Paten gesucht haben. Sprich, wer ist interessiert an dieser Information? Logischerweise an einigen Informationen ist das Group Controlling interessiert, an andere einzelne Funktionen. Und nur dort, wo es wirklich jemanden gab, der gesagt hat, ich habe ein wirklich berechtigtes Interesse an dieser Information, haben wir auch dieses Item immer noch im Datenmodell behandelt. Sonst haben wir versucht, radikal zu kürzen, abzuschneiden, loslaufend, Klammer auf, aus einem Ist-Datenmodell. Sprich, ich habe eine P&L oder eine Balance Sheet oder ein Cashflow-Statement in voller Schönheit und die Frage ist, wie viele Abstraktionsebenen oder Detailebenen kann ich rausschneiden, ohne relevante Informationen zu verlieren. Das war das eine. Gleichzeitig haben wir dieses Modell dann verbindlich für alle in Forecast und Planung erklärt. Und dann haben wir ja faktisch, damit wir überhaupt auf dem Campus in diesem zweiwöchigen Modus Tag für Tag in der Lage sind, neue Maßnahmen zu konsolidieren und neue Segmente und Consent-Financials zu generieren, haben wir ein neues Tool eingeführt, also Finanzplanungstool eingeführt, das uns in der Tat die Möglichkeit gegeben hat, real-time mit diesen Informationen zu arbeiten. Während wir davor aus einer SAP-Welt kamen, wo Planungsdaten geladen wurden, dann wurden sie tagelang konsolidiert und dann haben sie weitere x Stunden gebraucht, um überhaupt in ein Business Warehouse gespeichert zu werden. Also eine ganz, ganz, ganz andere Welt.
Ja, alle sprechen ja über Agilität heute. Das heißt, damals mit diesem Tool und der Fähigkeit, sozusagen overnight oder online solche Maßnahmen, die ihr dann besprecht, einzupflegen, die Effekte abzubilden, das war eigentlich eine sehr frühe Antwort auf den Bedarf, Korrekt. Agilität sozusagen einzusetzen oder damit umzugehen.
Korrekt. In der Steuerung. Wir haben auch sehr früh damit gebrochen, dass es ein Tool geben muss zwischen Ist und Planung und Forecast. Anfang an, weil die Anforderung vollkommen unterschiedlich ist. Im Ist setzen wir immer noch auf ein SAP-System in voller Schönheit, aber in der Planung brauchen wir eher sowas wie ein Speedboat, etwas, was kleiner und agiler ist, aber gleichzeitig uns die Möglichkeit bietet, in der Tat real-time zu agieren. Dafür haben wir schon vor 10 Jahren auf Software angesetzt, die sogenannte In-Memory-Kalkulation ermöglicht, sprich, wo bei jedem einzelnen Input durch den User permanent das gesamte Modell und zwar in Millisekunden gerechnet wird. Und das funktioniert tatsächlich, damit man so ein Gefühl bekommt, auf dem Campus war es dann so, dass jedes Segment jeden Abend, ich glaube um 18 Uhr, einen Input liefern musste über 20, 30 Items, über die aktuell erarbeiteten Maßnahmen des Tages. Und wir hatten ein Top-Management-Meeting abends um 7 Uhr. Das heißt, wir hatten faktisch 1 bis 2 Stunden Zeit, um die Financials neu zu konsolidieren und daraus ein standardisiertes Set an Präsentationen zu generieren, womit sich dann das Management zwischen 8 und 10 Uhr abends noch beschäftigt hat, damit man ein Gefühl über den Tagesablauf bekommt. Also da brauche ich eine ganz andere Form von IT-Support, aber auch methodische Vorgaben, Stichwort Datenmodell im Voraus und viel Intelligenz, die in ein solches Tool gesteckt wird, weil sowas wie eine Cashflow-Ableitung muss sauber automatisiert auf Basis von einzelnen Inputs laufen. Und insofern haben wir viel, viel Arbeit in dieses Tool gesteckt. Fairerweise nicht nur im Zuge des Campus. Wir hatten das Tool bereits davor konzipiert für unsere eigene Top-Down-Planung hier in der Zentrale, haben es dann aber ein gutes Stück erweitert für die Nutzung auf dem Campus.
Würdest du sagen, dass diese Art der Verarbeitung im Campus dazu geführt hat, dass mal Controlling und Business enger zusammengerutscht sind, also in der Lage zu sein, Business-Maßnahmen, ja. Business-Entscheidungen zu quantifizieren, die Effekte abzubilden und mit dem ja. Business sagen direkt wieder zu diskutieren, erzeugt das eine gewisse Nähe oder noch stärkere Nähe zwischen Controlling und Business? Und zweite Frage dazu auch, hat das sich kulturell ausgewirkt aufs Zusammenspiel zwischen Zentrale und Segmente? Weil du ja. hast ja beschrieben, Campusformate habt ihr geändert, auch gekürzt über die Zeit, könnte man ja auch sagen und vermuten, sagen, dieser kulturelle Effekt, wie geht man miteinander um? Wie zeigt man Transparenz auch quer zwischen den Segmenten und nicht mehr sozusagen immer die Einbahnstraße zwischen Headquarter und einem Segment, sondern eben wie sind Wechselwirkungen auf andere, das transparent zu machen, erzeugt natürlich auch eine andere Vertrauensbasis, auch zwischen Headquarter und den Segmenten.
Und diese zwei Sachverhalte hängen unmittelbar miteinander zusammen. Also in der Tat, der Campus oder das Konzept des Campus hat nicht nur zu einem räumlichen Näherrücken zwischen Controlling und Business, beziehungsweise zwischen Zentrale und Segmente in beiden Dimensionen, sondern auch hat das tatsächlich dazu geführt, dass man sich besser versteht, auch die Belange des anderen besser versteht, hat natürlich im Verlauf der Zeit auch zu einer kulturellen Veränderung geführt. Es ist das heutige Miteinander zwischen Zentrale und Segmente ist ein ganz, ganz anderes und deutlich unkomplizierteres und deutlich einfacher ist im Vergleich zu einer sehr formalistischen Art der Beziehung, die es vor 15 Jahren gegeben hat. Mhm. Insofern ja, der Campus war für uns zumindest das richtige Vehikel, um damit Controlling und Business, aber auch wie gesagt Zentrale und Segmente nebeneinander rücken und besser die Belange des anderen verstehen. Gleichzeitig, dass wir viel Aufwand aus Prozessen rausnehmen, die ja letzten Endes die Organisation daran hindern, sich um das Geschäft zu kümmern, denn machen wir uns nichts vor, Planung und Forecast sind wichtige Steuerungsinstrumente. Auf der anderen Seite, sie verbrauchen Ressourcen, die man idealerweise, solange sie eingeschränkt sind, auch für eher dafür nutzen sollte, das Geschäft voranzutreiben. Und ja, das hat in Summe den Konzern ein gutes Stück kulturell nach vorne gebracht.
Du hattest eben das Stichwort Veränderung auch gebracht und da habe ich zwei Themen, die würde ich gerne nochmal adressieren, wie ihr die bei der Telekom löst. Das eine ist das Thema Digitalisierung und Controlling. Stichwort Predictive, alle reden davon, viele machen was. Was macht ihr oder habt ihr gemacht? Welche Erfahrungen? Aber auch vielleicht das Thema KI. Welche Perspektive siehst du, seht ihr, KI zu nutzen für Controlling, für die Steuerung von Unternehmen? Und dann vielleicht nochmal zum Thema ESG. Auch das trifft ja zunehmend im Reporting, aber auch bei der Frage, wie steuert man eigentlich diese Dimension aus, parallel zur Financial Dimension und welche Rolle spielen diese Dimensionen zueinander? Wenn wir die Themen nochmal adressieren würden, Blick nach vorne, das wäre hochspannend und vielleicht starten wir mit dem Thema Digitalisierung. Alle reden über Digital Finance und ich weiß, bei der Telekom habt ihr auch vieles, vieles gemacht seit vielen Jahren und auch, ich glaube, einer der ersten, die auch Predictive Piloten vor 8 Jahren, glaube ich, dort gemacht habt und das einfach mal versucht habt und davon auch gelernt habt und ihr seid ein großer Konzern, von daher technologieaffin, passiert da wahrscheinlich wahnsinnig viel. Wie ist dein Blick da drauf und was macht ihr konkret im Konzerncontrolling zum Thema Digitalisierung?
Breites Feld. Tatsächlich haben wir, ich glaube, das war 2016, 2017, das ist schon in der Tat eine Weile her, mit einem ersten Projekt begonnen und damals waren die Möglichkeiten auch im Umfeld von AI definitiv anders, als das heutzutage sind. Aber gemeinsam mit einem Partnerunternehmen aus den USA hatten wir ein Projekt gestartet, um in der Tat das Thema Machine Learning Forecast voranzutreiben in Zusammenarbeit mit einer unserer europäischen NatCos. Ein Projekt, was sich über 2 Jahre gezogen hat, wo wir vieles gelernt haben, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht gelungen ist, ein Modell aufzustellen, das tatsächlich uns ermöglicht, über entlang der gesamten P&L Machine Learning Forecasting zu betreiben. Daraus haben wir unsere Lehren gezogen. Also das Wichtige dabei ist, die zahlreiche Interdependenzen, die es zwischen den einzelnen Werttreibern gibt und wie sie dann letzten Endes dann zu den Financial führen, haben eine kurze Pause eingelegt bei dem Thema nach 1-2 weiteren Versuchen und sind seit einiger Zeit in der Tat mit dem Einsatz von AI dabei, Machine Learning Forecast auf den unterschiedlichen Ebenen des Konzerns zu machen. Aktuell sind das unterschiedliche Initiativen bei den einzelnen Segmenten, gleichzeitig auch bei Group Controlling. Also wir nutzen AI, in diesem Fall ist das mittlerweile in Form von Python und anderen Sprachen, um Modelle, also Libraries zu entwickeln und daraus Modelle zu entwickeln, die wir nutzen, um im Wesentlichen erstmal, und das zeigt, dass die Lehren der Vergangenheit dazu geführt haben, dass wir es mal versuchen, jetzt etwas kleinere Brötchen zu backen und etwas einfachere Anforderungen zu formulieren. Aktuell machen wir damit einen AI-basierten Forecast für den Umsatz, direkte Kosten und somit auch das, was wir Net Margin nennen, also so die Differenz aus Umsatz und direkte Kosten, aber mit der ganz klaren Absicht, dass wir uns weiterhin entlang der Pionelle arbeiten, sicherlich Richtung EBITDA gehen, das ist sehr, sehr wichtig, vor allem im Hintergrund, dass wir die Kennzahl auch guiden und die Absicht ist auch darüber hinaus, sich entlang der Pionelle zu bewegen. Ob ich heutzutage wieder ein Projekt eingehen würde, der mich versuchen würde, einen Cashflow zu forecasten, weiß ich nicht, vor dem Hintergrund.
Da strugglen viele dran, ja.
Genau, vor dem Hintergrund, dass Cashflow auch eine Größe ist, die durchaus auch gestaltbar ist. Insbesondere durch Working Capital Maßnahmen. Ergo, ich würde es fokussieren, demzufolge auf KPIs, die relativ nahe am operativen Geschäft sind. Wie gesagt, Umsatz, direkte Kosten, später Richtung EBITDA. Und was damit gleichzeitig einhergeht, ist, dass wir versuchen, die unterschiedlichen Initiativen, die es im Konzern gibt, zu bündeln und daraus aus Energien zu heben. Wir haben seit 3 Jahren beim Information Controlling ein kleines Team, das sich ausschließlich um das Thema Digitalisierung der Finanzfunktionen kümmert. Erstmal natürlich in der Zentrale, wo wir starke Arbeit geleistet haben, erstmal in Richtung methodische Vorgaben, ganz klare Definitionen von KPIs, sodass alle mit anhand derselben Definition arbeiten, die jetzt auch verantwortlich sind für das AI-Modell, was wir in der Zentrale nutzen. Und jetzt versuchen wir, wie gesagt, gemeinsam mit den Segmenten unsere Initiativen zu bündeln, so dass wir dann am Ende auf Basis eines Datenmodells, idealerweise auch einer Datenbank, ein bestimmtes Set an Libraries nutzen, um dann mit einem Team dann Forecasts für die einzelnen Segmente und somit für den Konzern zu generieren. Ambitioniertes Projekt, auf der anderen Seite ein sinnvolles, um Ressourcen einmal und zwar richtig zu nutzen. Das ist ein Thema, das wir im Umfeld von AI und KI tatsächlich machen. Darüber hinaus gibt es Projekte, die einige als Proof of Concepts, einige sind noch ein bisschen weiter. Ein wesentliches, fairerweise, womit wir schon vor dem Machine Learning begonnen hatten, war eine klassische Digitalisierung des Reportings. Mhm. Hat weniger mit AI zu tun, aber führt ja dazu.
Dashboarding.
Genau, also heute gibt es im Konzerncontrolling keinen einzigen gedruckten Bericht. Das ist aber selbstverständlich. Es gibt auch mittlerweile aber nahezu auch keinen Bericht, der als PDF irgendwo existiert, was für mich auch nur eine statische Form ist eines Berichtes. Alles ist dynamisch in einem Dashboarding hinterlegt, das ja wiederum eine Live-Anbindung zu der einzigen Datenbank hat, die wir auch heutzutage nutzen. Das Tool, das wir auch im Campus genutzt worden ist, das mittlerweile auch für Ist-Reporting-Zwecke genutzt wird. Zwischendurch schalten wir eine sogenannte semantische Layer, die das sehr komplizierte Modell des Konzepts versucht, etwas einfacher zu gestalten, also gewisse Dimensionen verdichten, die sicherlich fürs Top-Management oder für die einzelnen Player, die auf dem Team im Dashboarding unterwegs sind, nicht interessiert, sodass es nur auf das Wesentliche konzentriert. Darüber hinaus starten wir auch mit Initiativen und wir sind schon bei manchen relativ weit mit Themen wie einem Chatbot, sprich die Generierung einer App oder eines Web-Chatbots mit einem Interface, wo man ganz normale Fragen quasi in natürliche Sprache stellt und daraus immer Informationen aus dem Finanzbereich bekommt. Was ist das EBITDA in Land XYZ im letzten Jahr und wie sah das im Vorjahr aus? Was war der Forecast dazu und, und. Sicherlich ein Thema, was insbesondere dem Top-Management helfen könnte, also in Form von einem GIF.
Wie sind da erste Erfahrungen?
Es ist interessant. Man merkt, dass unsere Welt komplizierter ist, als wir denken. Also wenn ich nur den Chatbot fragen würde, wie war das EBITDA des Segments Deutschland im letzten Jahr, muss ich mich nicht wundern, wenn der Chatbot nicht sofort mir eine Antwort geben kann, weil er muss eine Reihe von Fragen stellen. Reden wir über das bereinigte oder das unbereinigte Ergebnis? Im Fall einer ausländischen NatCo, die nicht in Euro geführt wird, reden wir über ein Ergebnis in Local Currency oder in Euro und. Also wir merken dann unterwegs, dass unsere Welt dann doch etwas komplexer ist und bis wir sie so verdichtet haben, dass sie dann von einem Chatbot ausgewertet werden kann, dauert es eine Weile. Mittlerweile haben wir relativ gute Ergebnisse, die im Moment also schriftlich zurückgegeben werden. Also der Chatbot spricht noch nicht mit uns, aber schreibt uns zumindest. Vielleicht bringen wir Siri irgendwann dazu, dass sie uns auch zwei nette Sätze dazu sagt.
Ich erinnere mich, ich glaube 2017 war das mal ein Bild, das im Raum stand, der CFO sagte, ich möchte morgens aus der Tiefgarage fahren ins Büro und frage mein Siri schon mal, mein Finance Siri,
genau.
Wie läuft denn jetzt der Umsatz gerade hoch? Da ist man noch ein Stück weit hin, aber genau. Ich sehe auf der anderen Seite auch, ihr habt da einen ganz klaren Weg eingeschlagen, solche Interaktionsformen mit dem Business auch zu befördern.
Ja, und ich glaube, wir sind auf gutem Wege zumindest, dass der Vorstand jetzt eine Antwort in schriftlich bekommt. Darüber hinaus gibt es Initiativen, die sind sehr wichtig, insbesondere jetzt weniger für den Vorstand, mehr fürs Controlling, nicht nur der Zentrale, sondern Segmente wie Guided Reporting, sprich Nutzung von statistischen Verfahren, die um entlang der Ist-Werte, also der Actuals zu gehen und Hinweise auf irgendwelche Trendveränderungen oder One-Time-Events und ähnliches. Also wo gibt es gewisse Elemente in den Actuals, auf die der Controller sein Augenmerk richten sollte. Und darüber hinaus, klar, das Thema Predicting. Und last but not least, um ein Stück weit auch das und die Controlling-Kollegen zu entlasten, arbeiten wir auch an ersten Algorithmen, die eine sogenannte automatische Kommentierung ermöglichen. Also sprich, können wir AI an unsere Daten loslassen und daraus Kommentare erzeugen, die schon den gewissen Hauch von Intelligenz haben. Also nicht der Wert A ist größer als der Forecast, wo der Wert B war und die Differenz ist X oder Y, sondern die AI geht tatsächlich in 2-3 Dimensionen rein und ist in der Lage dann zu sagen, der Umsatz im Segment A ist höher als im Budget, weil in der NatCo X, Y oder Z Folgendes passiert ist. Also, und dann teilweise.
Auch Root Causes.
Ja, genau. Und dann teilweise auch innerhalb der Dimension der einzelnen P&L-Items sein kann, weil das im Wesentlichen der Festnetzumsatz oder der Mobilfunkumsatz höher oder niedriger gelegen hat. Also man entlang 2-3 Dimensionen versuchte tatsächlich Root Causes zu liefern. Insofern auch schon etwas intelligenter als sagen wir mal, so eine standardautomatische Kommentierung. Das sind alles Projekte, die wir hier in der Zentrale gestartet haben. Da haben wir auch schon gute Erfahrungen gemacht und jetzt versuchen wir sie ein Stück weit gemeinsam mit den Segmenten noch auszurollen. Während das Thema Forecasting sicherlich auch in den Segmenten überall als Initiative existierte, da müssen wir eher schauen, wie wir jetzt, wie gesagt, Aktivitäten bündeln, Synergien heben können. Dies zum Thema AI und Digitalisierung.
Da seid ihr wirklich gut unterwegs und ja, alle arbeiten dran. Es war aber spannend zu sehen, was konkret bei euch irgendwie Ansatzpunkte im Thema Digitalisierung sind. Vielleicht noch letztes Stichwort, ESG in aller Munde. Man kann jetzt über Reporting von ESG sprechen, man kann auch sprechen über, naja, wie bringen wir das eigentlich in der Steuerung zusammen? Stichwort bei der Allokation von Mitteln oder beim Target-Setting. Mhm. Wie guckt ihr auf das Thema im Konzerncontrolling? Welche Rolle spielen diese ESG-Dimensionen im Performance-Management bei euch im Konzerncontrolling oder auf der Konzernebene?
Es ist nie, also ich brauche nicht zu erwähnen, dass es natürlich eine wichtige Rolle für uns spielt. Schauen wir jetzt auf den Konzern in Summe. Neben GC gibt es parallel, also faktisch parallel zu GC einen Bereich, der sich ausschließlich um die ESG-Belange kümmert.
GC ist euer Konzerncontrolling, das Kürzel.
Genau, Group Controlling und parallel dazu gibt es einen Bereich, der sich ausschließlich, wie gesagt, um das Thema ESG kümmert. Und dann aber arbeiten diese zwei Bereiche in Tandem. Also es gibt immer einen Verantwortlichen aus dem sogenannten GCR-Bereich und aus GC, die zusammenkommen und sozusagen sich an diesen Themen austauschen. Und es gibt jeweils einen Corporate Responsibility Controller auch in dem jeweiligen Segment beziehungsweise in der NatCo. Rausgegangen sind wir ja ursprünglich mit einer Reihe von KPIs, für die wir auch ein Versprechen an den Kapitalmarkt gegeben haben, im Zusammenhang mit dem im Umfeld von ESG, sei es Klimaziele wie CO2-Ausstoß, Energieverbrauch, sei es das Thema Zirkularität, sei es auch Themen, die eher nicht zu dem E verschrieben sind, sondern eher S und G, wie Diversity, digitale Inklusion und, und. Und diese Themen haben in den letzten 1-2 Jahren nach und nach auch Einzug erhalten in unsere Steuerungsprozesse. Sprich, einige dieser KPIs, weil das gesamte Set an ESG-KPIs, das wir führen, ist geht, glaube ich, so langsam in Richtung einer vierstelligen Zahl, aber ein gewisses kleineres Subset davon hat dann Einzug in Forecast und Planung gefunden. Logischerweise, denn gleichzeitig findet das Thema ESG auch in das Incentivierungsschema des Konzerns gefunden. Also in dem, im Short-Term Incentive sind KPIs mittlerweile ja auch vertreten. Insofern, wie gesagt, gleichzeitig haben diese KPIs Einzug im Forecast und Planung Anhalt bekommen. Von Jahr zu Jahr werden wir auch besser auch in der Analyse dieser KPIs und auch steigen immer tiefer in das Thema Root Cause, weil am Anfang ist das sicherlich schon kompliziert genug gewesen, für jede einzelne Entity einen sauberen Forecast, eine saubere Planung zu haben in Bezug auf wesentliche KPIs wie CO2-Ausstoß oder Energieverbrauch in Kilowattstunden oder Megawattstunden. Jetzt gehen wir die nächste Ebene und sagen, wo kommt das denn her, welche Funktion ist das, welche sind die wesentlichen Treiber, wo können wir dann entsprechend steuern. Insofern, natürlich spielen diese KPIs auch eine wichtige Rolle auch in der Unternehmenssteuerung und sicherlich spielen sie auch eine gewisse Rolle auch für die Gestaltung von Investitionen. Sehen wir soweit, um zu sagen, dass diese KPIs die höchste Priorität spielen, das wird sich noch zeigen. Aber sicherlich ist das ein Thema, was parallel bei jeder Investition gemonitort wird.
Würdest du sagen, dass es, du hast es eben beschrieben, vierstellige Anzahl von KPIs, dass diese Fokussierung auf ein paar wichtige, die man sinnvoll durchziehen kann in Reporting, Planung, Forecast, dass diese Priorisierung und Fokussierung wichtig ist für die Akzeptanz des Themas, denn ja. Eine Organisation ist ja schon gefordert, ich sag mal, eine finanzielle Steuerung sauber durchgezogen zu verarbeiten. Wenn man jetzt noch mehrere Dimensionen darüber liegt, die quer dazu liegen, macht es das ja nicht leichter im Mitnehmen der Absolut. Organisation. Von Absolut. Daher Stichwort Priorisierung.
Absolut. Man stelle sich vor, wir würden, und ich habe ja gerade nachgeschaut, ich glaube, in der gesamten Anzahl rennen wir über 950 KPIs und gleichzeitig haben wir begonnen mit einer Anzahl von etwa 30 KPIs in Forecast-Planung. Und das ist in der Tat ja wichtig, man stelle sich vor, was passieren würde, wenn wir mit einer deutlich größeren Anzahl gleich von vornherein in einen Forecast oder Planungsprozess reingehen würde. A, glaube ich, dass die Qualität leiden würde. B, in der Tat daraus resultieren würde auch die Akzeptanz, die Steuerung an diese KPIs leiden. Insofern ist es meines Erachtens die richtige Entscheidung gewesen. Aber auch, und auch jene 30, 40 KPIs, die wir, wie gesagt, mittlerweile sauber in einem Forecast und Planungsprozess mit eingezogen haben, haben wir auch sukzessive reingezogen. Also von Quartal zu Quartal sind neue KPIs dazugekommen. Immer sauber definiert, in allen Systemen sauber im Datenmodell hinterlegt, damit wir in der Lage sind, auch across the board sämtliche Anlässe sozusagen zu vergleichen und auch entsprechende Diskussionen zu führen. Und das sind nicht nur reine KPIs, sei schon mal an dieser Stelle erwähnt, oder in der Tat KPIs entlang alle drei Dimensionen.
Ja, klasse. Georg, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in das, was ihr Controlling, im Konzerncontrolling bei der Telekom macht, wo ihr herkamt, was so die Learnings waren und auch am Ende, was so die Herausforderungen nach vorne sind, Digitalisierung, ESG. Das heißt, es bleibt spannend und du bist lange dabei im Controlling. Was motiviert dich weiter in diesem Umfeld oder in dieser Aufgabe tätig zu sein? Und würdest du es empfehlen für andere Controlling-Funktionen?
Ich glaube, es würde jemanden überraschen, wenn ich es jetzt nicht weiterempfehlen würde. Sicherlich bin ich ein Zahlenmensch, ein sehr ausgeprägter Zahlenmensch. Das spiegelt sich auch in diversen privaten Tätigkeiten wieder. Wir beide teilen noch eine gewisse Leidenschaft bekanntermaßen fürs Laufen. Ich weiß nicht, wie viele Berechnungen pro Minute ich während des Laufens mache, was meine aktuelle Durchschnittszeit betrifft oder wie ihre Korrelation zu meiner Herzfrequenz und. Also generell, klar, sehr normativ denkender Mensch mit sehr viel Liebe für Zahlen, aber auch was bedeutet das letzten Endes für Zusammenhänge da draußen in unserem Geschäft? Das ist sicherlich, klar, meine ursprüngliche Motivation gewesen, als ich in Controlling begonnen habe, und die Tatsache, dass ich mich immer noch der Finanzfunktion sehr stark verbunden fühle. Was ist es darüber hinaus, was es spannend macht, ist, dass es niemals gleich ist. Und neben viele Dinge, die wir ja heute diskutiert haben, gibt es auch eine weitere Reihe von teilweise einmaligen Projekten, die dann auch dazu geführt haben, dass es immer spannend geblieben ist, auch wenn manchmal den dritten oder vierten oder fünften Planungsprozess in einem Campus-Modus durchgeführt hat. Ich verweise darauf hin, dass die Telekom auch im M&A-Bereich sehr stark aktiv gewesen ist über die Zeit und das Group Controlling ist ein natürlicher Partner auch eines M&A-Bereiches oder eines Geschäftes, wenn es um Käufe wie auch Verkäufe geht. Also insofern und gerade im Umfeld mit der T-Mobile US haben wir einige Bewegungen in den letzten 10, 15 Jahren erlebt. Nicht alle von Erfolg gekrönt, aber letzten Endes die wichtigsten von Erfolg gekrönt. Und da waren wir auch mit von der Partie und haben mitrechnen dürfen, haben mitgestalten dürfen. Und das sind viele Elemente, die dazu führen, dass ich nach wie vor gerne Teil dieses Teams bin. Neben der Tatsache, dass ich auch jetzt mit Voranschreiten der Verantwortung auch die Möglichkeit habe, neue Controller sozusagen heranzuführen, ein Stück weit Erfahrung weiterzugeben. Und ich glaube, wir haben auch viele Möglichkeiten, gerade hier im zentralen Financial Controlling, um auch junge Leute, die frisch aus der Universität kommen oder die gerade ihr Trainee- oder Startup-Programm, wie es heutzutage bei uns heißt, abgeschlossen haben und starten, ein sehr breites Wissen sich anzueignen, bevor sich dann sich weiterhin im Konzern vielleicht spezialisieren und sich an bestimmten Funktionen oder einem bestimmten Segment wenden. Und das ist das, was die tägliche Arbeit nach wie vor spannend macht.
Ja, vielen Dank. Das war am Ende nochmal ein Plädoyer für Controlling, auch für junge Leute, sich im Controlling zu engagieren. Und man spürt das Herzblut für ein, sag mal, business-minded Controlling. Also immer die echte Welt und die Zahlenwelt übereinander zu bringen. Ob es jetzt in der persönlichen Herzfrequenz ist oder eben in der Herzfrequenz des Unternehmens. Georg, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch.
Sehr
es war
gerne.
Echt spannend für mich und für alle Zuhörer zu hören, wo ihr steht bei der Telekom und was ihr alles bewegt. Toller Einblick. Ganz lieben Dank und alles Gute, Georg.
Vielen Dank.
Bald geht's weiter mit unserem Podcast Zielführung starten. Gerne begleiten Sie uns im April bei der nächsten interessanten Fahrt. Ohne Umwege finden Sie uns direkt auf www.ctcon.de/podcast oder in einem Podcast-Verzeichnis Ihrer Wahl. Mit einem Abo bleiben Sie dran.
Das war Zielführung starten, der Management-Podcast von CT-Con.